José Vallas.
Herzlich willkommen im pädagogischen Duett. Mein Name ist Katja und ich kann euch garantieren, das wird heute eine sehr lebendige Folge, denn wir sind heute mal wieder als pädagogisches Quartett unterwegs. Neben mir sitzen
die Selina, hallo.
Die Leonie, hallo.
Und ich bin heute nur der Mann an der Technik.
Der Markus.
Genau. Namen.
Genau. Ja, und dann starten wir jetzt einfach mal gleich so, wie wir eigentlich immer starten. Eine kleine Befindlichkeitsrunde. Wie geht's uns? Wie kommen wir an? Was ist los gerade, Leonie? Mit was kommst du heute an?
Sally oder ich?
Ach du. Tams, ich hab's. Okay, kleines Missverständnis. Ich habe die falsche Frau angeguckt. Aber das liegt ein bisschen auch an meiner Nervosität, weil ich das heute eigentlich zum ersten Mal mache. So ein bisschen die Moderation, oder? Oder habe ich schon mal gemacht?
Ich glaube, du hast schon mal gemacht.
Ah ja, das war aber sehr konfus. Heute will ich es besser machen. Also
ich fange an. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich genieße gerade noch das relativ warme Herbstwetter. Und ich freue mich, wie gesagt, immer noch auf das neue Jahr und die neue Einrichtung.
Juhu! Und Sally?
Mir geht's auch gut. Ich komme gerade vom Berg.
Wo warst du?
Auf dem Wendeschlag.
Hochgelaufen?
Ich bin spontan hochgelaufen, ja. Ich habe alle meine Sachen, die ich heute eigentlich vorhatte, abgesagt und habe gesagt, ich stelle mir jetzt einen Wecker in der Früh und laufe auf den Berg. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich merke, dass ich das momentan brauche, ein bisschen rauszukommen, weil bei mir ist viel los, privat und in der Arbeit irgendwie auch. Und deswegen tut jedes bisschen Entspannung.
Wir hatten mal so eine Folge, wie wir mit Stress umgehen. Ne? Da haben wir noch alle gesagt, in den Wald schreien. Hast du es heute auch gemacht?
Geschrien habe ich nicht, nee. Ich habe auf der Hin- und auf der Rückfahrt sehr laut Metal gehört. Vielleicht schon zählte
fast so gut.
Okay, Markus, was ist bei dir gerade los?
Nicht.
Oh, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ist alles gut, ist alles entspannt. Ich war 2 Tage mit den Kindern zu Hause im Homeoffice, sprich, ich habe Wäsche gewaschen und Listen geschrieben und passt alles.
Gut.
Dann mit dir?
Ja, genau. Das ist nämlich das Ding überhaupt. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Neuronenstress im Kopf. Ich befinde mich gerade über meiner Facharbeit und deswegen habe ich mir auch dieses Thema gewünscht heute, weil ich gemerkt habe, in meinem Kopf ist so viel los. Ich habe hier 1000 Gedanken, Inspirationen, Ideen, wandere von einer Theorie zur nächsten und weiß gar nicht, was ich machen soll. Also das Thema ist heute Facharbeit in der pädagogischen Ausbildung. Oder man kann es auch ein bisschen anders formulieren. Wie geht Facharbeit? Hilfe, ich dreh durch. Genau, und ich dachte, wir gehen erstmal so in den kollegialen Erfahrungsaustausch, weil ich finde es immer ganz hilfreich, was sagen geschätzte Kollegen dazu? Was haben die für Erfahrungen? Weil man lernt ja auch bekanntlich nur von den Besten.
Wo sind die?
Da sitzen sie doch alle.
Die kommen nach.
Okay, wer will denn anfangen? Also wie war das denn so damals vor?
Nachdem ich würde den Altersbonus meiner Facharbeit einfach in den Ring schmeißen und würde sagen, ich fange an. Ich habe mich damals total auf meine Facharbeit gefreut tatsächlich. Ich hatte da voll Bock drauf, weil ich nicht wie ihr zwei, Leonie und Selina, sowas schon mal irgendwie das Abi oder sowas machen musste. Bei mir war das ja wirklich das erste Mal. Ich war ja so Hauptschüler, Realschüler und bin so von ganz unten bis ganz oben. Und ich fand es spannend, mich mit so einem Thema mal richtig auseinanderzusetzen. Hab mir halt dann, wie ich so bin, viel zu viel vorgenommen. Hab dann so kurz vorher, 4 Wochen vorher, das Thema nochmal komplett in die Tonne getreten, einmal umgeschrieben. Hab's dann in einer Nacht- und Nebelaktion fertiggestellt und am Ende war es eine 3 wegen Rechtschreibfehlern und ohne die wäre es eine 2 geworden.
Damals gab es noch keine KI. Ne?
Ja, und ich habe noch nicht mal ein gutes Rechtschreibprogramm und ich habe geschrieben über Lesefähigkeit und Motivation. Und es war sogar relativ schwierig, da Fachliteratur zu bekommen, die nicht schulrelevant war.
Mhm.
Da gab es nicht viel. Ja.
Okay.
Darüber habe ich geschrieben.
Und was hat dir dieser Prozess des Schreibens gebracht für dich als Pädagoge? Also außer, dass du gelernt hast, wissenschaftlich zu formulieren mit Rechtschreibfehlern.
Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ehrlich gesagt, ja, es ist jetzt 11 Jahre her und das war wirklich, man muss ja sagen, das Berufspraktikum ist ja auch eine unglaublich stressige Zeit, wo du so viel machst und ich war am Ende nur froh, dass es fertig war. Vielleicht kann man da festhalten, ich habe meine Liebe zu Fachliteratur endgültig entdeckt.
Ah ja, das ist schon mal.
Also gute Fachliteratur habe ich da kennengelernt und ist schon was ganz Schönes gewesen. Das reicht mir auch.
Das ist ja so auch der erste Schritt, den man macht beim wissenschaftlichen Arbeiten.
Ja.
Damals.
Und immer noch. Heute immer noch.
Und die Sachen sind hängen geblieben bis heute.
Ja.
Also
weil es so intensiv war, diese Auseinandersetzung.
Ja.
Okay. Sally, du hast im Chat geschrieben, dass du einen sehr unkonventionellen Weg gegangen bist. Magst du das vielleicht auch mal erklären?
Ja, voll gern. Und zwar im zweiten Ausbildungsjahr, wo wir die Facharbeit geschrieben haben in der praxisintegrierten Ausbildung, da habe ich auch am Auslandspraktikum teilgenommen und ich war 4 Wochen in Finnland. Und ich habe gemerkt, hey, irgendwie habe ich überhaupt keine Lust, diese klassische Facharbeit zu schreiben mit dem pädagogischen Kreislauf und Zielformulierungen und Angeboten und trulala. Und ich glaube, das lag viel auch daran, dass ich mich in der Einrichtung auch nicht wohl gefühlt habe. Genau, und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte doch, wenn ich schon da reinschnuppern darf in Finnland, eine vergleichende Arbeit schreiben. Und dann habe ich mir das Thema erstmal ausgesucht. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne vergleichen, wie Partizipation funktioniert in Finnland und in Deutschland in der Einrichtung. Und habe dann meine Lehrerin gefragt, ob das okay wäre. Und die hat gemeint, das passt. Und dann habe ich das gemacht.
Also du bist quasi nicht mit irgendwelchen Angeboten am Start gewesen.
Genau.
Sowas geht also auch. Das ist gar nicht.
Bei mir ging das, ob das jetzt allgemein geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es halt abgesprochen. Meine Lehrerin fand damals die Idee auch sehr gut und ich hatte das ja schon ein bisschen vorbereitet und habe ihr auch erklärt, wie ich es machen will. Ich habe mir einen Umfragebogen überlegt mit verschiedenen Fragen, die dann die Fachkräfte vor Ort jeweils beantworten sollen zum Thema Partizipation und dem ganzen theoretischen Hintergrund dazu. Und genau, das fand sie gut und
das hört sich vor allen Dingen nach wissenschaftlicher Arbeit an, also so ein was Vergleichendes und ja, hört sich
ja
gut an.
Ja.
Was hast du gekriegt?
1.
Ja, natürlich. Es ist ja schon fast eine Studie, glaube ich, umlangs so eine mehrere,
dass ich das gespürt habe, das Thema. Und ich habe gemerkt, hey, ich habe Lust auf das Thema, ich möchte da gerne drüber schreiben und ich glaube, wenn ich so eine Standards, sage ich jetzt mal, Facharbeit hätte schreiben müssen in dem Jahr in der Einrichtung, wo ich war, dann wäre das nichts geworden, weil ich da wirklich nicht motiviert war.
Und hast dann auch viel mit in die Praxis nehmen können? Also was dort anders stattfindet? Also der Nutzen der Facharbeit für dich persönlich?
Also ich habe viel verstanden, glaube ich. Das mit der Umsetzung ist immer so eine Geschichte, weil die in Finnland halt schon unterschiedlich arbeiten zu uns. Und die Ideen, die die hatten, nach Deutschland zu bringen, ist nicht so einfach gewesen, weil die nicht konzeptionell, sondern weil die einfach von der Grundhaltung her anders sind.
Mhm. Okay, also dann haben wir doch schon einen super ersten großen Megatipp erhalten von dir. Und zwar, also wenn es darum geht, mit deinem Thema weiterzukommen, sprich mit deiner Mentor, oder Lehrerin halt, ne?
Ja.
Oder Lehrer. Genau, das und sprich dich ab und tausch dich aus und denk nicht, du müsstest es alleine machen. Kann man das so stehen lassen?
Ja, so und vor allem, ich glaube, wenn du merkst, hey, ich komme wohl nicht weiter, wenn mir das Thema nicht liegt, dann versuche ich was anderes und wenn das so ein bisschen gegen die Regeln verstößt, dann sprich es einfach ab, weil was soll passieren? Im schlimmsten Fall sagt die Lehrerin oder der Lehrer sagt nein und dann musst du halt doch das andere schreiben oder im besten Fall kannst du wirklich das schreiben, wo du Interesse dran hast.
Okay, cool. Leonie, du nickst?
Ja, ich dachte mir auch gerade, oder du kannst halt einfach Teile weglassen oder umschreiben oder so. Man muss sich halt einfach immer im Austausch behalten, weil dadurch entstehen dann meistens die besten Ideen. Wenn man dann nochmal um die Ecke denkt und nochmal ein bisschen weiter denkt, das ist, glaube ich, echt auch gut, weil ich kann mich auch an unser Gespräch erinnern, da hattest du ja auch so tolle Ideen und da könnte ich ja auch schon so ein bisschen nachvollziehen, welche Richtung du vielleicht oder doch nicht gehst. Mal gucken.
Ich fand es eine super Idee, es ist nur nicht machbar gewesen.
Es ist halt echt riesengroß
gewesen.
Es ist riesengroß. Es ist echt, ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, versuch das einzudämmen. Und dann, ja, kann man da vielleicht sich auf 1, 2 kleinere Situationen dann beziehen.
Mhm. Wie war das denn bei dir?
Ich habe leider nicht das Glück gehabt, das Erasmus zu machen. Ich habe mich auch beworben, aber bei mir war es eigentlich ganz schön, weil ich in der Krippe war zu dem Zeitpunkt und einen sehr, sehr kleinen Rahmen hatte und mich da auf das Musikalische fokussiert habe. Ich hatte so ein kleines Projekt mit einer Handpuppe, so einer Schildkröte. Und ich hatte dazu auch immer ein Bilderbuch, wo man dann so mit den Kindern gemeinsam singen konnte. Und eigentlich war das total toll, aber ich muss sagen, ich muss mich dem Markus anschließen, weil ich da auch nicht so zufrieden rausgegangen bin mit der Note.
Das
Und
war es denn?
auch eine 3. Aber ich muss sagen, an sich war es ein gutes Projekt und es hat total viel Spaß gemacht. Und das Ziel ist auch aufgegangen so. Und es hat halt alles super gut funktioniert, nur das Schreiben und Rausfiltern von den Informationen war sehr schwierig. Und ich muss auch sagen, ich habe leider auch ein bisschen zu wenig Fachliteratur damals benutzt. Und das deswegen war es auch nicht so fachtheoretisch, sondern eher faktenbasiert, sage ich jetzt mal. Genau.
Ja, das ist auch etwas, was man ja auch wahrscheinlich, während man diese Arbeit schreibt, ja auch erstmal begreifen muss, welche Theorien, welche Hintergründe, welche Fachbücher,
Genau.
wie viel Fachwissen muss rein.
Ja.
Manchmal denke ich ja, ich weiß das doch, das muss ich doch jetzt nicht zitieren, ich weiß das doch. Und da komme ich in so einer Trotzhaltung, wo ich denke, könnte das doch jetzt einfach so hinschreiben.
Genau.
Nein, ich muss es ja belegen.
Aber da hat mir mal meine Pädagogiklehrerin was wirklich Schönes gesagt, die wunderbare Lucy Jannik, die meinte, du musst dir überlegen, wann hast du es eigentlich gelernt? Also du bist ja nicht mit diesem Wissen auf die Welt gekommen. Da, irgendwann hast du dir das ja angeeignet. Und man darf ja nicht davon ausgehen, dass derjenige, der jetzt die Facharbeit liest, über das gleiche Wissen verfügt.
Stimmt. Also muss ich es belegen, woher ich das weiß und dass das jemand Schlaues gesagt hat vor mir und dass das Hand und Fuß hat.
Genau, wir müssen uns halt auf Wissenschaftler berufen, weil Erzieher sind keine Wissenschaftler, wir sind Praktiker.
Ah, da möchte ich gerade gerne mal wissen von euch. Gilt der BEP tatsächlich als Quelle, weil der BEP selbst ja nie wirkliche Quellen angibt, zwar am Ende, aber zum Beispiel im Text, wenn da Passagen, keine Ahnung, vom Situationsansatz mehr oder weniger übernommen wurden. Also es sind keine, ja, direkten Quellen genannt. Darf man den BEP benutzen? Wisst ihr das?
Bei uns war das erlaubt
Ich habe
und
ihn auch benutzt.
ja, bei uns war das sogar auch erwünscht, sogar, dass wir den hernehmen.
Also mir war das natürlich, ich habe ja im Grundschulbereich auch meine Facharbeit geschrieben und da ist ja nur bedingt möglich, den zu nehmen, weil hört halt mit auf, bevor die Kinder ins Lesealter kommen. Aber ich habe den auch zum Teil, gerade was die Motivation angeht, auch benutzt.
Und du hast ihn mitgeschrieben.
Bei Wechsel.
Ich sage es mal wieder, aber ich weiß nicht, ob die heute noch drin sind. Deswegen, irgendwann mal war was von mir drin.
Zu deinem nächsten Geburtstag eine aktuelle Auflage. Da bin ich mal so das
So richtig angestrichen. Da warst du mal.
Naja, so viel verändert sich ja beim BEP eigentlich von
Hey,
Auflage zu Auflage nicht.
inzwischen 20 Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es wiederfinden würde.
Ja. Wir haben uns ja auch letztens drüber unterhalten, weil natürlich im Laufe, ganz am Anfang meiner Ausbildung, hast du gesagt, du musst den BEP lesen. Und ich so, oh Gott, das ist so ein dicker Wälzer. Ach, das geht bestimmt auch ohne. Bin aber dann tatsächlich draufgekommen, dass es wirklich ein sehr gutes Buch ist, auch wenn manchmal mir ein bisschen die Struktur fehlt, hier und
Wie
da,
aus an
und
die und die.
mich erschlägt. Aber ich muss sagen, also vieles, was da so drin vorkommt, auch gelesen oder erinnert worden an den Situationsansatz.
Also ich möchte hier mal ganz kurz sagen, und ihr werdet mir bestimmt zustimmen, hoffe ich, für alle, die jetzt anfangen, das erste Mal so richtig Fachliteratur in die Hand nehmen zu müssen. Fachliteratur ist ja nicht dafür gemacht, um sie von Deckel zu lesen, sondern man macht die auf, guckt ins Inhaltsverzeichnis, ah, da ist das Kapitel, was ich brauche, das Kapitel lese ich, wenn es da Querverweis gibt, lese ich den auch noch und dann bin ich damit fertig.
Den Tipp hätte ich am Anfang der Ausbildung gebraucht.
Ja.
Echt, ich bin totaler Querleser. Ich gucke immer nur, was ich brauche.
Ich liebe es ja wirklich auch Fachliteratur von Deckel zu Deckel zu lesen, aber das ist ein krudes Hobby, was ich habe.
Ja, ich würde sagen, das ist ein Vergnügen.
Nicht der Normalfall bestimmt.
Ja. Okay. Ja. Hast du noch irgendwas zu deiner Facharbeit zu sagen? Irgendwo, wo du sagst, das ist meine wichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, dadurch, dass ich auch so ein bisschen nicht so ein schneller Leser bin, auf jeden Fall hat mir die Methode Querlesen was gebracht. dann ganz viel Austausch mit den aus meiner Klasse damals und ganz viel Unterstützung bei einfach dem nochmal durchlesen. Also ich habe viele Freunde ganz oft darum gebeten, meine Facharbeit einfach durchzulesen, um zu nachvollziehen zu können, ob das so verständlich ist oder ob ich da einen viel zu langen Satz drin habe oder wie man den vielleicht umschreiben könnte und da einfach auf alle Ressourcen zurückgreifen und auch wirklich also mutig sein, in den Austausch mit den Lehrkräften zu gehen, auch vielleicht mit anderen Lehrkräften, nicht mal unbedingt mit denen, die die Facharbeit betreuen, natürlich auch. Aber wenn es so um rechtliche Sachen geht, dann fragt man vielleicht die Fachlehrkraft in dem Fach. Und dann kann man sich natürlich auch noch mal ein paar extra Punkte holen, wenn das da noch mal abgecheckt wird.
Okay. Ja, gut ist, wenn du natürlich gut im Austausch bist. Was machen Menschen, die das nicht sind?
In den Austausch gehen.
Ja, Lernprozess.
Ja. Was ich dazu noch sagen muss, die Leonie, die Sally und ich, wir sind ja die, also ihr zwei seid die letzte Generation, die ohne AI geschrieben haben.
Ja.
Ja.
Also ich habe mir damals schon...
Bei dir schon los?
Das ging schon los. Es gab ChatGPT schon, das ist ganz lustig, weil eine Nachbarin von mir, die ist... medienpädagogisch auch unterwegs, ja. Und die hatte schon das auf dem Schirm, dass es das schon gibt. Und ich habe aber nicht die Facharbeit von der KI schreiben lassen, aber ich habe mir die Einleitung umformulieren lassen, zum Beispiel.
Ja.
Also ich habe die reingefüttert und dann kam da was sehr viel Professionelleres.
Also muss auch sagen, ChatGPT ist schon auch eine Erleichterung, tatsächlich, weil den kannst du ja erstmal füttern. Also auch mit deinen ganz eigenen Gedanken. Mit Rechtschreibfehlern, mit allem, und der spuckt dir dann halt eine Top-Formulierung raus und denkst, sehr schön, ach, so schlau bin ich eigentlich, weil mein Gedanke war ja anscheinend richtig. Nichtsdestotrotz ist natürlich das auch gefährlich, glaube ich, gerade wenn er zum Beispiel irgendwelche Quellen heranzieht, wenn du und er bringt dann auch Quellen durcheinander, du musst alles prüfen, vermengt irgendwelche Sachen, vertauscht, also wenn es um Fachtheorien geht, aufpassen.
Ich würde es auf jeden Fall inhaltlich immer selber machen.
Selber.
Ich würde die KI auf jeden Fall empfehlen, zum Umformulieren lassen, zum Korrekturlesen, blablabla. Weil das geht einfach schnell,
ja.
Und es ist sehr praktisch, aber ja, nur inhaltlich muss man sich einfach auch selber damit auseinandersetzen, meiner Meinung nach, weil man macht ja eine Ausbildung und man will die ja bestehen und du bestehst sie ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht, wenn du das von dem Roboter schreiben lässt.
Richtig.
Ich glaube, bevor du jetzt überleitest zum nächsten Thema, noch ganz kurz zum Thema KI. Jede ChatGPT-Anfrage oder jede AR-Anfrage tötet ein Wüstentier, weil die Rettungszentren so scheiße viel Wasser verbrauchen, dass jedes Mal, wenn wir uns dafür entscheiden, die zu benutzen, aktiv uns entscheiden, am Klimawandel teilzunehmen.
Cool, also schreib erst deine Facharbeit fertig und bitte sie dann einmal rein.
Spar ein bisschen an Infos weitergeben.
Der Preis ist, den du zu zahlen bereit bist, ja. Aber ich finde, das sollte man schon wissen, weil es geht ja wieder ums Thema Sohn haben. Und jetzt habt ihr die Informationen, macht damit, was ihr wollt. Katja, du darfst gerne weiter über.
Aber jetzt bin ich deprimiert, weil ich habe, glaube ich, 3 Kamele schon getötet. Ja. Oder noch mehr.
Wüstenrennmäuse. Und Chinchillas.
Oh Gott. Außerdem verblödet man durch zu viel KI-Benutzung und deswegen.
Das ist sogar schon wissenschaftlicher Forschung.
Ja, wäre auch.
Aber komm, man macht
ja weiter. Ich mach mal weiter. Genau, ich hatte ja gesagt, ich möchte so ein bisschen Struktur natürlich auch noch ein bisschen reinbringen. Was, glaube ich, wichtig ist, ist der Erwartungshorizont. Und da gibt es ja unterschiedliche, was man vielleicht oft auch gar nicht vorher weiß, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, was ist denn eine Erwartung, was erwarten die von mir eigentlich? Da sind wir jetzt zum Beispiel, was du vorhin sagtest, Sally, dass ich dann halt eine vergleichende Arbeit geschrieben habe. Die erwarten aber was anderes. Könnt ihr dazu irgendwie was Schlaues sagen?
Mhm, geh in Austausch mit deiner Lehrkraft.
Ja, das ist eigentlich der Stichpunkt, ne?
Weil wir haben es als Klasse, haben wir das damals gemacht. Wir sind wirklich immer und immer wieder hingegangen und haben gesagt, hey, was genau braucht es, wie viele Quellen? Wie viele Zeilen, wie viele Wörter, welcher Inhalt, was muss da rein? Und dann am Ende hatten wir quasi so ein Blatt, wo 1:1 drauf stand, was da drin sein muss. Und genau.
Aber weg vom Formalen geht es halt auch darum, dass man feststellt, dass wir, wenn wir mit unserer Erzieherausbildung, ErzieherInnenausbildung fertig sind, befähigt sind, aus einer Handlungssituation, die wir erkennen in der Einrichtung, uns eine passende Fachtheorie rauszusuchen, die in eine praktische Methode umzukleiden oder für eine praktische Methode zu benutzen und am Ende ein Outcome drin zu haben und das Ganze zu verschriftlichen. Also das ist ja so das Ziel. Und ich weiß nicht, ob es bei euch so war, ich musste ja so ein bisschen meine Facharbeit im Kolloquium auch verteidigen. Also ich hatte 2 Fragen im Kolloquium, die haben sich um meine Facharbeit gedreht.
Das war bei uns nicht so?
Ja, das hängt vielleicht von der Lehrkraft ab, aber bei mir war das auch Thema im Kolloquium.
Aha, was war da?
Ich weiß es nicht mehr, das ist über 10 Jahre her. Aber ich erinnere mich an den groben Rahmen und ich wurde halt was zu meiner Facharbeit gefragt und ich konnte es so gerade so beantworten.
Naja, das ist schon immer noch so, glaube ich, aber halt nicht in der Praxis integriert eine Ausbildung dadurch, dass wir im zweiten Jahr die Facharbeit haben und ein Jahr Kolloquium haben.
Ja, stimmt.
Genau. Das ist bei der Gegliederten, glaube ich, so.
Bei mir ist es nochmal ganz anders.
Das mag sein, aber generell ist es... Das wird eigentlich bei der Facharbeit erwartet.
Ja.
Dass man zeigt, okay, ich kann dieses ganze Zeug, was mir jetzt jahrelang gefüttert wurde, kann ich zusammenbringen und sehe den größeren Rahmen und kann weggehen vom, ich falte ein Buch, ich falte ein Kopftuch, sondern ich kann auch erklären, warum ich das mache, womit ich für die Methode entschieden habe, auf welche Theoretiker ich mich da stütze und so weiter.
Ah ja, da ist übrigens, muss ich dazu sagen, da keine ChatGPT. Sehr gut, wenn du nämlich irgendwie was planst und ihn dann fragst, sag mal, Methodendidaktik, kannst du mir mal eine kleine Liste erstellen, was das alles so fördert? Spuckt er dir das aus und du denkst, super, muss ich mich gar nicht anstrengen.
Ja, manchmal wäre anstrengend besser.
Ja, weißt du, mir die Leute verblöden.
Das stimmt, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat es mich tatsächlich nochmal auch mir bewusst gemacht, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil oft ist es mir nicht eingeleuchtet. Also ich dachte, zu Beginn meiner Ausbildung zumindest, ist doch der gesunde Menschenverstand, sagt mir doch, dass das so geht. Aber nein, das ist natürlich nicht so. Und das hat mir das nochmal offenbart. Gut. Ja, okay. Erwartungshorizont. Was ist mit dem eigenen? Also wie seid ihr damit umgegangen bei der Themenfindung?
Oh, es war so schwer.
War super leicht.
Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ganz viele verschiedene Schwerpunkte. Also ich hätte auch super gerne was mit Tanzen gemacht. Ich hätte super gerne was mit Lesen gemacht. In der Krippe zwar auch nicht so einfach, aber Bücher zumindest schon mal kennenlernen. Und da gibt es so viele verschiedene Sachen, die mir Spaß gemacht haben. Aber auch rausgehen in die Natur irgendwie in der Sparte. So, wenn man ganz viel gerne macht und gut kann, dann ist es ultra schwierig, sich auf eine Sache zu fokussieren und dann bei der Sache zu bleiben, weil man halt so viele Themen auch verknüpfen kann.
Also, das heißt, du bist eher davon ausgegangen, was kann ich? Und also erst quasi die Methode gehabt, also oder auch den Bildungsbereich, wie auch immer. Also ich würde gerne was mit Musik machen.
Ja.
Und dann hast du darauf alles aufgebaut. Weil die andere Vorgehensweise ist ja, was ist gerade im Hort, im Kindergarten, in der Krippe los? Was sind die Themen da?
Das war, also es war auch so. Wir hatten Themenräume und der Musikraum sozusagen wurde oft nur zum Frühstücken benutzt und standen halt 2 oder 3 Tische drin. Und sonst waren da halt viele verschiedene Sachen drin. Also da war auch ein kleines Becken mit Sand, wo die Kinder spielen konnten. Aber auch ein großer Schrank mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Und da war es eben dann sozusagen, wenn ich auf die Idee komme, ja, also mir macht es schon viel Spaß. Da könnte man ja vielleicht auch so ein bisschen Instrumente mit einführen, musikalisch sein, die Tische zur Seite schieben und dann so ein bisschen mehr den Raum nutzen. Aber es war halt total schwierig, weil ich auch gerne rausgegangen bin, auch gerne irgendwie mit den Kindern getanzt habe und so weiter. Also man kann da sehr viel mit reinbringen. Und Thema war bei mir selber gerade irgendwie meinen Schwerpunkt zu finden. Und ich glaube, ich habe den bis heute nicht gefunden.
Meint, dass auch die Facharbeit hilft dabei, den eigenen Schwerpunkt für eine zukünftige Arbeit zu finden?
Ja, schon.
Nee,
glaube ich auch nicht.
Schon ein bisschen. Also ich glaube, wenn man ganz lost and found ist, so, dann kann es schon ein bisschen helfen, weil man sich für was dann vielleicht mehr interessiert. Aber grundsätzlich ist man immer offen für Sachen. Vielleicht jetzt nicht für immer und für die Zukunft, aber vielleicht für die Ausbildung zumindest ein bisschen.
Sei auch als Startpunkt. Ja. Weil natürlich ist es immer gut, man fängt mit was an, was man vielleicht, ja, also mit dem man was anfangen kann, mit dem,
was einen Spaß macht, ja.
Ich finde schon, dass es ganz gut ist, wenn man für die Facharbeit eher ein großes Thema nimmt. Also sowas wie Partizipation, Motivation, also eins der großen pädagogischen Grundlagenthemen, sich mit denen näher beschäftigt und die dann einarbeitet in sein tägliches Arbeiten. Weil ich habe damals, ich war in der zweiten Klasse eingesetzt, aber bei mir lag es halt einfach da. Ich war in der zweiten Klasse, manche Kinder konnten schon lesen, andere Kinder konnten noch nicht lesen. Dann hat die Lehrerin versucht, das mit Antolin zu motivieren. Ich stehe bis heute Antolin super kritisch gegenüber. Und dann ist halt schon die Frage, okay, wie kann man Kinder noch motivieren? Und das hilft mir bis heute, weil ich mich halt mit einem großen Thema auseinandergesetzt habe.
So, jetzt müssen wir kurz Pause machen. Bei mir hat es geklingelt. Ich weiß nicht, warum. So, da sind wir wieder. Es hat gerade geklingelt. Meine Nachbarkinder, oder soll ich sagen Frauen mittlerweile, standen vor der Tür und haben mir gezeigt, wie sie aussehen für die türkische Hochzeit, auf die sie heute Abend gehen. Also toll. Okay, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber wir waren gerade so ein bisschen bei Themenfindung.
Ich glaube, deine Frage war,
Schwerpunkt,
genau, ob die Facharbeit hilft, den eigenen Schwerpunkt für die Arbeit zu
finden. Genau.
Der Markus und die hat widersprochen und die Leonie hatte gesagt, ja schon.
Ich glaube, es ist dann auch die persönliche Prämisse. Man muss auch dazu, das ist ein bisschen unfair, weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt, als ich meine Facharbeit geschrieben habe, schon 8 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ich wusste meinen Schwerpunkt zu dem Zeitpunkt. Aber was dann schon passiert ist, mein Schwerpunkt ist halt weggegangen von Naturwissenschaften oder Kreativ oder Musik hin zu großen Themen, wie was mir besonders wichtig ist. Und es hat sich halt dann auch durchgeschoben.
Also bei mir ist es gerade so, dass bei mir in der Arbeit viel los ist und aus dem praktischen Tun heraus ich einfach so ein Gremium gebildet habe, um mit den Kindern über Vereinbarungen und Regelungen zu sprechen und dadurch mir klar wurde, das ist ja Partizipation pur. Und so hat sich das bei mir dann jetzt ergeben, dass ich darauf quasi jetzt meine Facharbeit aufbaue, nachdem ich Transition abgewählt habe und so. Also letzten Endes, bei mir kommt es tatsächlich extrem aus dem, was ich gerade tue und versuche es zu verbinden mit dem, was ich ganz gut kann.
Ja, und am Ende kann man auch sagen, eine gute Facharbeit oder eine Facharbeit hat schon Ähnlichkeit mit einer Projektmappe.
Ja.
Also wenn man ein Projekt macht und dann eine vernünftige Projektmappe zu macht, dann ist das ähnlich zu einer Facharbeit.
Mhm. Okay. Wenn man so die ganzen Voraussetzungen beachtet und das so gesehen oder wollt ist von den Lehrkräften, das ist halt immer individuell.
Wie viel Unterstützung hattet ihr denn während eurer Facharbeit in der Einrichtung? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Gar keine. Weil dann, was es oft bittere ist, es gibt Zeit, keine Ressourcen.
Also ich hatte schon eine sehr, sehr tolle Mentorin und die hat mich schon so gut es geht unterstützt. Aber ich war halt auch selber sehr unsicher in meiner Themenfindung und in dem ganzen Schreiben und Fachliteratur und so weiter. Und das war mir, glaube ich, dann lieber, das so für mich zu haben und dann immer wieder eher so nachzufragen.
Ich frage mich gerade, ob unser Podcast als Sekundärquelle zählen kann.
Bei mir schon soweit?
Eigentlich schon.
Boah, wenn ich irgendwo hier irgendwo zitiert werde, dann kriege ich schon ein bisschen Angst. Ich krass.
Sekundärquellen, die Liedquellen, Primärquellen.
Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja.
Wie ist denn das eigentlich? Wie sich das angeben, sekundär und
Ja, wenn man richtig zitiert und dann auch Quellenangabe, richtig?
Ich meine, dann ist schon einfach. Ich habe das nicht gemacht, ich habe trotzdem eine 1 geschrieben.
Du kannst dir doch einfach die Primärquelle holen, direkt zitieren.
Ja, bei mir ist es oft so, dass ich tatsächlich auch natürlich ein bisschen das Internet durchforste, also auch ohne KI und so, und auf irgendwelche Beiträge im Kindergarten heute stoße. Was man übrigens auch ganz gut nutzen kann, wenn man überhaupt nicht weiß, was man macht, dann kann man da so ein bisschen blättern, da kommen eigentlich ganz gute Themen bei rum. Und letzten Endes, wenn ich kann ich Kindergarten heute als sekundäre Quelle benennen.
Ja.
Müsste ich dann aber auch noch?
Du solltest dir da schon noch die Kinderfälle zu Gemüte führen.
Das ist ja blöd.
Ja. Wisst ihr, ob ich arbeiten muss, anstrengend.
Also ich habe das damals, glaube ich, so gemacht, dass ich mir einfach den Artikel rausgesucht habe und den Autor und das Datum, an dem es veröffentlicht wurde, und halt das als Internetquelle angegeben.
Das sieht auch.
Das geht.
Ich bin zum Beispiel mit 2 Büchern durchgekommen, weil, wie vorher gesagt, es gibt halt so wenig zu dem Thema oder zu dem Thema Leseförderung, gab es so wenig Literatur, die nicht an der Schule angehängt war, dass ich habe lange gesucht und dann habe ich einen Stefan gefragt, der war damals meine Lehrkraft, und der hat gesagt, ja gut, dann passt es schon.
Ist heute natürlich durchs Internet und durch viele Sachen sehr viel einfacher geworden. Du gibst nur Begriffe ein und sagst, gib welche Fachliteratur und wo finde ich die?
Oder? Ehrlich gesagt, ich finde, dadurch wird es schwerer.
Weil so viel kommen.
Angebot an Quellen hat. Ich habe mir wahnsinnig schwer getan, mich festzulegen auf ein paar Quellen, weil ich gemerkt habe, okay, sonst schreibe ich 80 Seiten. Ja. Du ja, denn ich habe mir dann am Anfang ein paar Quellen rausgesucht und habe gesagt, okay, mit denen arbeite ich jetzt und Ende.
Eine ganz gute Quelle, ich haue sie jetzt einfach mal direkt raus, ist dann lassen noch als Punkt.
Ja,
so eine Quellensammlung. Also wolltest du es noch direkt abfragen, sonst würde ich einfach.
Ne, mach doch jetzt einfach, wenn es gerade passt.
Weil eine meiner Lieblingsquellen ist ja Kita-Fachtexte.
Ja, ja. Kita-Fachtexte, ja. Ich glaube ja.
Genau, das ist, die haben zu ganz vielen Themen ganz viele Sachen und die verweisen auch immer auf die Primärquelle in ihren Texten. Und die sind recht ausführlich und das sind oft irgendwelche Projektberichte und sowas. Und da findet man schon ganz gut was.
Ja. Naja, das ist doch schon mal ganz groß. Und ich glaube, gerade jüngere Menschen, die diese Ausbildung machen, für die ist es vielleicht ganz gut, mal zu gucken, was für eine Themenvielfalt gibt es denn eigentlich. Hm?
Ja, denke ich auch. Und ich glaube auch, dass man, falls man jetzt gar nichts finden sollte oder wirklich so ins Rudern kommt, weil man zu viel hat, da auch einfach wirklich nochmal nachfragen kann bei der Lehrkraft, dass man einfach sicher sein kann, okay, das geht jetzt nicht in irgendeine ganz verkehrte Richtung oder das hört sich gut an, weil die geben ja auch immer gerne Feedback. Und wenn es da auf, das ist ja meistens am Anfang, wenn man die Fachliteratur raussucht, weil es so ein bisschen die Grundbasis bildet, kriegt man da wenigstens schon mal so einen kleinen Wegweiser, sage ich jetzt mal.
Okay, also wenn ich jetzt mein Thema habe und suche ich mir meine Fachliteratur, theoretische Abhandlungen, Methoden, Ansätze, Bücher, schlaue Menschen, die ich dann quasi, wo ich dann quasi mein Thema aufarbeite, dann kommt es zu einem praktischen Teil. Und da habe ich gemerkt, wie viel konstruiere ich mir denn da jetzt eigentlich gerade zusammen? Wie war das eigentlich bei meiner, als wir dieses zum Beispiel dieses Gremium gemacht haben, und was schreibe ich jetzt wirklich davon hin? Und habe gemerkt, ich drifte zwischendurch mal ab in eine Märchenstunde und habe mich dann wieder besonnen und gesagt, nee, Katja, darum geht es ja gerade nicht, dass du jetzt hier wahnsinnig toll schreibst, wie schön das alles ist, sondern es geht ja darum, was hast du gemacht, was hat funktioniert, was nicht. Was habe ich daraus gelernt? Würdet ihr das so unterschreiben?
Ich habe gerade meine eigene Facharbeit gemalt. Ich habe mich mehr als 2,5 Quellen, Entschuldigung.
Du hast sie wiedergefunden.
Ja, mir ist gerade
ein Glückwunsch.
In welcher Cloud sie liegt.
Krass.
Vor allem bei mir Seiten waren es.
Also letzten Endes geht es eigentlich nur darum, Markus, wie ehrlich ist man beim praktischen Teil?
Ich war super ehrlich beim praktischen Teil. Also ich habe nichts geschrieben, was ich nicht hatte. Wobei ich glaube, wo wir alle ein bisschen unehrlich sind, ist bei der Reflexion. Spätestens da wird es dann manchmal ein bisschen märchenhaft.
Ja, ich glaube, im praktischen Teil kann man auch, wenn es gut reinpasst und die Situation eigentlich schon vorbei war, aber gut passen würde, das noch mit reinnehmen. Also ich hatte da auch vielleicht mal, also wenn ich jetzt so überlege, ist es eigentlich nicht schlimm, wenn man was mit reinnimmt, was aber trotzdem gut reinpasst und ein gutes Beispiel ist, so an sich. Jetzt komplett frei erfinden, weiß ich gar nicht, ob das so viel bringt. Ja, ich glaube, es bringt einfach nichts.
Aber zum Beispiel hatte ich eben, war eine Kollegin dabei, die habe ich natürlich verschwiegen.
Oh ja, okay, das ist kein Problem.
Das kann man ja, oder?
Ich weiß nicht, was deine Aktivität genau ist und ob das eine Vorgabe ist, dass du das alleine machen musst, aber ich finde das zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn da jemand
mit dabei war. Der da soll auch rein,
solange du quasi die anleitende Person bist in dem Moment. Und ich habe auch gerade überlegt, also ich glaube, ich könnte gar nicht so viel dazu erfinden, weil ich mich, glaube ich, dann, so wie du das gerade beschreibst, auch verrennen würde in so einen Gedanken. Okay, hätte noch alles passieren können und wie schön wäre das gewesen und toll. Yeah. Nee, ich glaube, ich würde schon einfach das schreiben, wie es ist und das dann halt entsprechend reflektieren.
Ja, ich glaube
auch, das ist das, den wir gerade unseren Auszubildenden geben, auch für den Praxisbesuch. Du kannst eigentlich Fehler machen, so viele du willst.
Genau.
Hauptsache, du reflektierst es gut.
Voll.
Ja.
Und ich glaube, das kommt dann auch, also wenn man dann mehr ins Detail geht, auch viel besser, als sich irgendwas noch dazu auszudenken und das dann nochmal zu reflektieren. Das ist ja fast unmöglich. Also ich würde schon echt dabei bleiben, was man eben machen kann. Ich gehe jetzt ganz kurz in ein Beispiel. Wenn man was irgendwie im ersten Ausbildungsjahr für eine gute Situation hatte und sich daran erinnert, das zum Beispiel mit reinzunehmen, das finde ich sehr gut, weil das ja was ist, was man erlebt hat und dann vielleicht nochmal anschaulicher wird dadurch.
Ah ja, okay.
Das war meine Überlegung, aber jetzt komplett was Neues zu erfinden, das bringt meistens nicht.
Das ist klar.
Ich habe bei mir gerade reingeschaut, ich habe auch nichts dazu erfunden, sondern ich habe halt beschrieben, dass das Projekt noch nicht abgeschlossen ist und noch weitergeht und dass die endgültige Auswertung noch aussteht und habe halt meine Erfahrung bis dahin geschrieben.
Ja, das ist auch legitim, ne? Weil ich meine, wenn ich ein Projekt mache,
oft so, ja.
Du musst es, also wir müssen es im April abgeben.
Ja. Also ich habe meine abgegeben am 6. April 2014.
Ja. Und da sind viele Sachen noch nicht abgeschlossen.
Ja.
Ne? Ja. Was ich so ein bisschen unverschämt finde von den ganzen Schulen ist, wir kommen also ja in der Regel dann zum neuen Schuljahr oder Kindergartenjahr in eine Einrichtung. Und gleich 2 Monate später sollen wir unsere Thema abgeben.
Ich muss mein Debro abgeben.
Das Thema? Nee, ich muss
Mein Abstract muss ich
jetzt abgeben. Das steigt nämlich ja so.
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Ich auch nicht.
Ich weiß, dass ich es jetzt abgeben muss. Und das fand ich krass, weil ihr wisst ja, wie es ist, wenn so ein neues Schul- oder Kindergartenjahr ist, was da so am Anfang los ist. So, da
gerade ist die Orientierungsphase abgeschlossen von den Auszubildenden im letzten Jahr.
Ist es vielleicht eine Vorgabe nur von meiner Schule? Es kann natürlich auch sein.
Ich glaube auch, dass das bei uns nach Neujahr war.
Mhm.
Ich glaube, wir mussten den ersten Bericht so im November rum abgeben.
Genau, den ersten Praxisbericht und dann kam das Abstract für die Facharbeit und dann...
Ja, stimmt, da musste man noch
mehr Abstract. Da gab es noch einen Bericht. Oh, das ist
Achsricht muss ich auch noch machen.
Von dann. Weil ich bei ihr rede.
Es ist echt heftig. Ist ja,
genau, wir sind ja jetzt eigentlich schon tatsächlich, wir haben jetzt Erwartungen abgeklopft, Themen, Theorien,
ja,
mögliche Vorgehensweisen. Wir haben schon ein paar kleine Tipps rausgefunden.
Einen habe ich noch, was ganz wichtig ist. Man sollte dann nicht überlegen, was erwarten die anderen von mir. Also schon an Form und dann, aber nicht der direkte Inhalt, sondern was habe ich beobachtet, was würde mir selbst Spaß machen. Ja. Wenn man nämlich überlegt, okay, was würde jetzt mein Lehrer, meine Lehrerin total zufriedenstellen oder irgendwie da ein Thema nehmen, was einem, wo man keinen Bock hat, sich zu beschäftigen, dann tut man sich keinen Gefallen.
Ja.
Und es gibt auch keine kleinen Themen.
Mhm. Ja, sowieso nicht. Jedes Thema hat seine Komplexität.
Genau, es gibt keine kleinen Themen und es muss nicht immer, also ich glaube, es wird gerade wahnsinnig viel über Partizipation geschrieben.
Immer.
Das ist aber, weil es gerade so Strömung ist, Partizipation und
Inklusion.
Ja, wenn man es halt erlebt. Es gibt
meiner Meinung nach auch immer viele Missverständnisse bei dem Thema.
Oh.
Ja.
Ja, aber wenn man jetzt sagt, ja, ich habe, keine Ahnung, ich habe ein cooles Kunstprojekt, weil sich das irgendwie ergeben hat und darüber würde ich gerne meine Facharbeit schreiben, was dieses Kunstprojekt halt jetzt bei den Kindern bewirkt, dann ist das auch fein.
Mhm. Okay.
Ja.
Ja, so wie ich das auch am Anfang meinte, such dir was, wo du dahinter stehst, wo dein Herz quasi dafür brennt, weil dann wird die Arbeit deutlich besser werden, als wenn du irgendwas machst, was dich nicht interessiert.
Es gibt zu allem eine Theorie. Ja. Irgendwo hat immer jemand zu irgendwas geforscht, weil nämlich Studenten, Pädagogikstudenten und Sozialpädagogikstudenten, die müssen ja auch Bachelorarbeiten, Masterarbeiten schreiben, Doktorarbeiten schreiben. Die forschen also auch zu allem.
Mhm. Ja, wobei ich mich manchmal frage, ist es wirklich erforscht oder ist es, also wie viel wissenschaftliche Arbeit ist es wirklich?
Also bei einer Doktorarbeit ist es schon krass.
Ja, bei der Doktorarbeit, also so eine 40-seitige Facharbeit oder Bachelorarbeit, frage ich mich auch letzten Endes bei uns, ja, was forschen wir denn? Also ist es nicht auch manchmal ein bisschen narrativ, wo man sagt, ja, gell?
Also ich finde nicht, dass wir forschen, aber wir schlagen zumindest mal eine Brücke von der Theorie in die Praxis und legen einmal dar, warum wir praktisch so handeln und beziehen es auf eine Theorie.
Ja,
genau.
Und das ist der Sinn und Zweck der Übung.
Wir machen ja auch was und gucken, ob es funktioniert hat und reflektieren dann. Okay, geht für mich schon in die erforschende Richtung. Jetzt natürlich nicht so tiefgründig wie im Psychologiestudium, aber doch, ja.
Okay. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Stressbewältigung, Mindfuck. Du hast vorhin ja auch gesagt, bei dir purzelten die Themen durch den Kopf. Ich wach manchmal nachts auf und denke, ach nee, Dala-Quatsch. Kann 2 Stunden lang nicht schlafen und fange wieder komplett neu an zu recherchieren und denke, ja, ich müsste jetzt eigentlich noch das und das lesen, zieh irgendein Buch raus, fang an zu lesen. Wann ist denn mal gut im Ganzen?
Ein gutes Stichwort ist Informationsüberfluss. Wir haben ständig Informationsüberfluss und das wird nicht besser, wenn wir anfangen, eine Facharbeit zu schreiben. Mhm. Und ich glaube, da muss man ganz viel lernen zu priorisieren und rausfiltern zu können und irgendwann auch abschalten zu können, zu sagen, nee, ich denke jetzt nicht weiter drüber nach, ich überlege mir erst morgen wieder was und dann auch viel in den Austausch zu gehen und einfach schon präventiv zu handeln, damit man erst gar nicht in so ein Rabbit Hole kommt und immer wieder irgendwie von vorne anfängt oder so. Ich glaube, das ist ultra wichtig und dann auch seine eigenen Ressourcen und Stärken nicht irgendwie versuchen. Also ich weiß, ich kann vieles sehr gut, aber was möchtest du dich in dieser Situation was möchtest du da speziell haben und können und reinstecken? Mhm. Und dann halt auch zu gucken, klar kann man das und das verbinden mal, aber vielleicht eher dann nicht mit 1000 anderen Theorien, sondern eher in einem Beispiel mit reinbringen oder in einer Situation kurz mit einfließen lassen. Nicht zu viel und nicht zu viel Themen nochmal aufmachen, sondern einfach klein halten. Genau.
Vorhin gerade hatte ich mir gedacht, ach nee, Partizipationsformen, habe ich sie auch gar nicht behandelt. Ach, das passiert auch noch rein. Ja, irgendwann tilt dann das hier an.
Also ich würde sagen, es ist ganz gut, dass man sich selber so einen Rahmen steckt. Und zwar zum einen so einen Rahmen in Bezug auf, wie viel Theorie nehme ich mit rein. Also ich habe dann irgendwann gesagt, okay, so ich habe jetzt hier 5 Quellen zusammen und 3 Bücher, also 5 Internetquellen und 3 Bücher und das reicht. Mhm. Ende. So, und wenn ich dann irgendwas finde, was ich total wichtig finde, klar, aber dann weiß ich, okay, ich kann in den Quellen noch weiter gucken, aber es werden jetzt erstmal nicht noch mehr. Dann weiß ich, okay, das steht erstmal ein Rahmen, da fokussiere ich mich jetzt drauf. Ja. Und ich glaube, ein zeitlicher Rahmen ist auch nicht schlecht, weil du so beschreibst, du wachst irgendwie nachts auf.
Ja, weil mein Gehirn einfach immer wieder anstrengt.
Aber dass man sich wirklich selber im Vorfeld schon sagt, hey, meine Zeit, wo ich an der Facharbeit arbeite, ist zum Beispiel jeden Dienstag von 5 bis 8 Uhr abends und danach nicht mehr. Dass du wirklich sagst, okay, hier arbeite ich dran und da habe ich aber auch frei. Mhm. Also, dass du dir so ganz bewusst Pausen setzt zwischendurch, wo du weißt, okay, jetzt ist nicht.
Ja.
Und klar, natürlich, wenn du dann in der Pausephase einen mega guten, voll den wichtigen Gedanken hast, ja klar, dann schreibst du dir kurz auf.
Aber das ist ja das Ding, das passiert ja automatisch, wenn du dich mit einer Sache beschäftigst und nicht darauf fokussiert, dass dann plötzlich geht da ganz die ganze Matrix wird angeschmissen.
Also, es gibt ja auch eine Methode zu, die ist die Pomodoro-Methode.
Mhm.
Das heißt, du arbeitest 20 Minuten, machst 5 Minuten Pause, arbeitest wieder 20 Minuten und das kannst du halt schön machen. Du kannst halt 20 Minuten recherchieren, dann das 5 Minuten sacken lassen, dann schreibst du ein bisschen was drüber, wenn es hilft. Ich arbeite so nicht, weil ich gehe halt in den Crunch und ich ziehe einfach durch, gnadenlos.
Wie sie alle 20 Minuten eine rauchen gehen. Ja,
kannst den Wecker stellen, 20 Minuten, du hast jetzt 20 Minuten was gelesen, dann verarbeitest du das und dann liest du entweder weiter oder du fängst an zu schreiben.
Die Kunst ist halt darin, das unterbrechen zu können, wenn wir das, also ich kann das auch überhaupt nicht. Wenn ich da einmal drin bin, dann muss ich irgendwie, ich habe dann das Gefühl, sonst vergesse ich alles und dann muss ich alles aufschreiben. Und wenn ich aber merke, dass ich dann so wie so nur noch Luft im Kopf habe oder nur so einen Druck habe, dann merke ich, okay, ich brauche unbedingt jetzt eine Pause, weil...
Und dann ist es vielleicht schon zu spät, also es wird gerade halt total hoch und runter gehypt in dieser ganzen New-Work-Szene. Ja. Pomodoro gibt es auch ganz viele tolle Apps zu, also ich kann es nur empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich tue mich so ein bisschen schwer, auch mit zeitlicher Struktur, dann probiert das halt vielleicht mal aus, vielleicht hilft es ja.
Ja.
Also, ich mag schon auch diesen Flow-Moment, in den ich komme, wenn ich einfach mal durchziehe, ein paar Stunden lang.
Aber nicht jeder kommt da rein, weil dir hat es Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht, weil ich mich eh schon dazu zwingen muss, mich überhaupt hinzusetzen und zu schreiben, dann hilft es vielleicht, dass ich weiß, okay, jetzt mache ich das 20 Minuten, dann habe ich 5 Minuten erstmal Ruhe und dann mache ich wieder weiter. Ist halt auch wie immer super viel Selbstdisziplin, dieses ganze Facharbeitsthema. Weil ansonsten meist sitzt halt 3 Nächte vorher da, überlegst, buche ich jetzt Ritalin her und fängst das Tippen an.
Ja.
Machen auch genug Leute.
Ja, bei mir sind die Slow-Stunden halt Flow-Tage, weil ich gerade wegen einer Knieverletzung krankgeschrieben bin. Vielleicht ist das auch deswegen so, dass ich gerade so Gehirn habe, weil ich habe zu viel Zeit über Facharbeit, über Theorien, über wie kann so und blub nachzudenken. Und da hätte es mir jetzt eigentlich gut getan, keine Knieverletzung zu haben und einfach was anderes zu machen. Ich habe auch versucht, Serie zwischendurch mal zu gucken. Und habe aber dann selbst in der Serie über Partizipation nachgedacht. Wie viel Partizipation ist jetzt in dieser Serie da davor? Also es ist ganz schlimm.
Ja, aber ich glaube, es passiert so viel im Unterbewusstsein, weil ich hatte das auch und ich habe überall mein Thema gesehen und was man da machen kann und ich konnte auch schwer abschalten. Ich glaube, das ist aber auch von Person zu Person ganz, ganz unterschiedlich und ich glaube, wenn man sich mit einem Thema, was man auch wirklich verstehen möchte und bearbeiten möchte und das einem das, ja, einem einfach Spaß macht, dann will man einfach alles rausholen und sieht überall Möglichkeiten, wie man das vielleicht noch besser umsetzen kann. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, wie gesagt, wieder zu priorisieren, zu schauen, hey, wo bin ich gerade? Was macht jetzt am meisten Sinn? Und dann eben sich wirklich so einen Rahmen zu stecken und zu sagen, okay, ich bleibe jetzt erstmal hier in diesem Bereich und dann gucke ich erstmal, wie ich da noch weiter. Und wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, dann gucke ich vielleicht noch mal woanders.
Ja, ansonsten wieder Gossip. Bald gehen, schreien.
Zeit. Und ganz kurz, was ich auch noch hilfreich fand, ich hatte auch so Phasen während der Facharbeit, wo ich dann irgendwie nicht mehr weitergekommen bin und dann schon wieder zu viele auf einmal noch mit reinnehmen wollte und so. Und mir hat es dann total geholfen, mal kurz, wirklich kurz, jetzt nicht irgendwie einen Tag lang oder so, kurz mal 10 Minuten durchzuatmen. Und dann habe ich mir meine ganze Arbeit von vorne nochmal durchgelesen.
Oh.
Und dadurch habe ich gemerkt, was für einen roten Faden ich eigentlich im Kopf hatte und konnte mich dann wieder gut konzentrieren.
Ja, okay.
Und da hatte ich nicht so wie dieses Labyrinth am Ende von dem Tunnel, wo ich dann nicht wusste, scheiße, in welche Richtung geht's. Sondern ich wusste dann, okay, stimmt, in die Richtung wollte ich eigentlich gehen.
Ja.
Hat mir geholfen, da dann wieder.
Das hätte ich nicht gekonnt, glaube ich, in dem, aber so zur Hälfte. Ich glaube, ich hätte bei der Hälfte angefangen, nochmal alles durchzulesen. Weil ich glaube, ganz von vorne, ich hätte mir, glaube ich, den Teil einfach nochmal genommen. Aber ich finde es ein guter Tipp. Wer das kann, dann auf jeden Fall. Aber so an sich
nicht
immer so.
Details,
ja, genau. Ja, voll gut, aber. Ja,
da habe ich mir selber aufgeschrieben, was will ich eigentlich damit erreichen? Ah, ja, stimmt.
Ja, ja. Ich glaube, es ist
so. Kommt vorher das Vorwort oder kommt erst die Arbeit?
Hä?
Also. Erst die Facharbeit, dann das Vorwort oder Vorwort und dann die Facharbeit.
Und dann kommt das Inhaltsverzeichnis.
Hm.
Also ich glaube, ich habe auch mit der Einleitung angefangen.
Ja.
Die ist auch gar nicht so lang.
Habt ihr euch, weil da gibt es ja auch diese Idee davon, dass man sich eine Frage stellt, ne? Was will ich fördern? Ist das
so eine offene Frage?
Ja, so eine offene Frage. Wie sinnvoll seht ihr das? Also,
kann helfen, kann aber auch blockieren irgendwann.
Weil man es vielleicht nicht rausfinden kann, weil man diese Frage nicht beantworten kann am Schluss?
Nicht.
Du meinst jetzt in der Einleitung?
Mhm.
Ach so.
Ja, man kann damit anfangen, aber ich glaube, es kann auch blockieren, wenn man dann sagt, okay, ich will vielleicht doch eher in die und die Richtung und dann muss man die Frage umformulieren, kann es aber nicht und dann blockiert das vielleicht ein bisschen. Ich glaube, da will ich ein bisschen vorsichtig sein. Es macht schon Sinn, aber ich würde mich darauf nicht festlegen, sag ich mal.
Ich hatte tatsächlich, habe tatsächlich im Vorwort eine Frage stehen, also wie ich partizipative Kompetenzen bei den Kindern fördern kann, ne? Also wie so. Habe aber auch schon festgestellt, ich weiß, wie ich sie fördern kann. Ich weiß nur nicht, ob es was bringt. Also ob diese Prozesse, die ich und diese Sachen, die ich mache, auf die wirkt, also kommt es wirklich an? Aber wahrscheinlich ist es genau das der Knackpunkt, den ich am Ende reflektiere.
Das ist dein Fazit.
Das ist mein Fazit.
Ja.
Weil ich hatte auch eine Frage drinstehen, ich habe gerade gesehen. Also ich habe auch gefragt, was man tun kann, um die Lesefähigkeit zu fördern. Habe das dann wahrscheinlich auch im Plexiers auf Seite 19 oder 20, nehme ich an.
Ja, wahrscheinlich sind das so diese Methodenfragen. So, was ist eigentlich meine Methode oder wie kann ich das umsetzen? Und dann darauf bauen sich dann deine Methoden auf, wie du wertschätzender Umgang, auf Augenhöhe gehen und so weiter und so fort.
Weil wir halt auch alle sehr kompetenzorientiert durch den BEP, durch die Ausbildung arbeiten, hat es immer diesen Anspruch, wie kann ich das Kind irgendwo hinfördern oder befördern? Also wie geht das in der Praxis? Welche Theorie liegt dem zugrunde? Also das kann natürlich auch eine sehr gute Herangehensweise sein, oder? Letzten Endes.
Also ich finde da an das ganze Ding mit Neugier ranzugehen, ist, glaube ich, eh
Wichtig.
das Wichtigste, ja.
Ja.
Gut, dann haben wir es eigentlich. Wir haben über Stress gesprochen, über Themen, die eigenen und die fremden Erwartungen. Wollen wir ein bisschen zusammenfassen oder lassen wir es einfach so stehen? Also wichtig war, glaube ich, rede mit deinen Lehrern und deinen Kollegen über dein Thema.
Und hol dir Feedback ein.
Hol dir Feedback.
Ja.
Ja, nimm ein Thema, was in der Einrichtung liegt und nicht. Bring nichts von außen, also kann schon was von außen mitbringen dann, aber schau wirklich, was ist die Situation in der Einrichtung und baue darauf deine Facharbeit auf, weil dann tust du dich halt leichter.
Ja, und
Ne, guck aber auch auf deine Kompetenzen,
Ja.
was machst du gerne?
Ja.
Also wie kann ich in dieser, unter diesen Rahmenbedingungen im Hall oder wo auch immer, wo finde ich da mein
Schwerpunkte,
Thema
Sprachen.
und wo habe ich so meine Kompetenz?
Ja. Ja.
Und das würde ich dann, oder auch mein Spaß, mein Interesse. So, okay. Recherche, haben wir gesagt.
Ja.
Ja.
Fachliteratur
Haben wir
haben wir
gesagt.
auch. Also durchgucken, Bibliotheken gehen, Google fragen.
Nicht zu viel nehmen.
Ja, KI, Mistraum, was
Oh, KI
ist
sind so
denn
anstrengend.
Mäuse?
Ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt ist bei der Themenformulierung. Da
Oh,
waren wir
stimmt.
sehr, sehr lange dran und da haben wir uns eigentlich fast täglich Feedback von unserer Lehrkraft geholt. Also es ist, glaube ich, also ziemlich schwer mittlerweile ein Thema so gut zu formulieren, dass man kurz und knapp beschreibt, um was es da
Darum
so
geht.
geht. Und ich glaube, das
Ich
ist
suche gerade nochmal den Titel von meiner.
ja, das ist sehr spannend. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man da immer wieder Feedback und auch offen bleibt für Umformulierungen, weil
Ja.
das ist, glaube ich, sehr, sehr
Und
wichtig.
da auch wieder sich gucken, was sind die Formalien der
Ja.
jeweiligen Schule, weil die geben das ja oft sehr gut vor.
Ja.
Also wo im offenen Hort.
Genau.
Was und wie, ne?
Ja.
Also
Die
was ist die
ganzen.
Situation im offenen Hort? Förderung durch Hessense.
Genau. Und manche
Und auf
Lehrkräfte
Hessen
sagen
wird das
dann,
Kind wieder formuliert.
manche Lehrkräfte sagen dann, nee, keine Förderung, sondern Stärkung, nee, keine bildenden Maßnahmen, sondern so und so welche und Stärkung der Kompetenzen und so weiter und so fort. Es gibt halt dann Grobziele, Feinziele, keine Ahnung
Oh,
was, die man dann
also mein allergrößter Mindfuck.
formulieren muss, dann
Diese
nochmal
Feinziele.
schlecht. Aber du hast es gefunden, oder?
Ja. Was mache ich mit all den Buchstaben Angebote zur Leseförderung in der zweiten Klasse?
Sag.
Dass sich dann alles um Motivation gedreht hat. Aber ich habe auch gerade mal reingelesen, es liest sich halt echt stellenweise wie Belletristik. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf eine 3 bekommen habe. Stellenweise, es ist schon
Solltet
sehr.
ihr eigentlich mal lesen, weil ich glaube, das könnte mir ganz gut helfen momentan bei unseren Erstes.
Na, du darfst sie lesen. Ach so. Ich glaube nicht.
Nicht?
Ich glaube nicht, dass irgendjemandem bei irgendwas hilft, außer um humoristisch ins Bett gebracht zu werden.
Das war eine 3, keine Back.
Ja, es ist immer noch bestanden.
Ja.
Ja, gut, dann haben wir es eigentlich. Ich wünsche allen da draußen, die gerade in ihrer Facharbeit sitzen, nach Hause oder da, ja, das geh auch manchmal in den Widerstand. Geh in den Wald. Wir machen jetzt eine Flasche Sekt auf. Danach. Meine zweite Moderation ist jetzt überstanden. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Danke.
Nicht vergessen, viel gewinnt.
Ja. Ich habe das übrigens auch mitunter gemacht, um meine Kompetenzen zu erweitern.
Ja.
Das Moderieren, das hilft mir nämlich, weil ich muss ja auch vielleicht irgendwann mal im Hort oder wo auch immer mich hinstellen vor andere Leute und irgendwas moderieren.
Möchtest du den Call to Action noch machen oder soll ich?
Ach, mach das doch bitte du.
Dann, liebe Leute, die uns da draußen zuhören, denkt dran, sharing is caring. Also bitte teilt den Podcast und lasst ein Like da auf den einschlägigen Plattformen. Wir freuen uns sehr über eine E-Mail oder einen Kommentar, wo man ihn schreiben kann. Grüße gehen raus an Mario. Das war der Letzte, der einen Kommentar geschrieben hat, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe oder mit ihm geschrieben habe. Aber Grüße gehen raus auf dich an dich und an alle, die jetzt gerade zuhören und irgendwie in ihrer Facharbeit sitzen. Und vor allem, da muss ich einfach an unseren Kollegen grüßen, an Timo, bei dem es dann auch bald losgeht, der deswegen auch heute nicht dabei ist, weil ihm das
ohne Facharbeit schreit.
Den fuckt das Thema gerade eh schon total ab. Und damit.
Timo, nicht einfach meine.
Damit würde ich sagen, machst du doch den Abschluss.
Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir machen jetzt ein Sektchen auf und bis demnächst. Vielen Dank. Leonie, vielen Dank, Sally, vielen Dank, Markus.
Da waren wir.
Tschüss.